Noch im Q4, noch bis Weihnachten 24, hätte ich mit vollster Überzeugung gesagt, ey, cool bleiben, da ist noch gar nicht so viel Potenzial, weil die Sprachmodelle, wie der Name sagt, können erstmal gut mit Sprache umgehen. Jetzt mit Claude 3.7 und den Modellen, die ihr gerade angesprochen habt, sind wir an einem ganz anderen Level. Jetzt haben wir die Reasoning-Modelle. Das heißt, die Argumentationsstärke ist jetzt nicht nur, ich bin nicht auf den Mund gefallen, sondern ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen.
Herzlich willkommen zu unserem Banking Hoch 3 Podcast. Drei Generationen mit einer Vision, KI im Banking zu etablieren. Ich begrüße heute in unseren drei Generationen den Dirk aus der Generation X. Dirk ist Professor Dr. Dirk Schieborn von der Hochschule Reutlingen. Er verantwortet da die Themen Mathematik, KI und Data Science. Dann haben wir hier heute von der Generation Y, beziehungsweise auch Millennials, den Tim Körvers. Tim Körvers ist bei uns Senior Manager und AI-Experte in der MSG for Banking AG. Und Tim hat einen Master in Management. Und dann haben wir hier unseren jüngsten Kandidaten in der Runde. Das ist der Fabian Fortmann. Der Fabian von der Generation Z. Fabian hat Informatik und Data Science nebenbei studiert. Und deshalb hat er, obwohl er noch jung ist, hat er schon sehr viel Erfahrung in AI, vor allem Gen AI und aber auch viel Erfahrung, Expertise in Machine Learning. Der Podcast, warum haben wir drei Generationen? Wir haben zwei Themen im Podcast. Einmal geht es bei uns immer um KI als Schwerpunkt, also alles, was mit KI zu tun hat. Und die drei Generationen haben wir immer dabei, um verschiedene Facetten der drei Generationen zu beleuchten, verschiedene Meinungen zu holen, dass wir einfach diese X, Y und Z Facetten mit abdecken. Ich bin Jens Heilmann, ich bin euer Moderator. Ich leite bei der MSG for Banking die Einheit für KI und freue mich, heute hier zu sein und werde jetzt mal den ersten Kandidaten anfangen zu interviewen. Und das ist bei mir der Tim von der Gen Y. Die Frage an dich ist, es sind jetzt neue Modelle rausgekommen, gerade neue KI-Modelle. Es ist Claude 3.7. rausgekommen. Was unterscheidet denn das zu den Vorgängermodellen beziehungsweise auch zu anderen KIs?
Es kommen regelmäßig neue Modelle raus. Also ich meine, wir sehen das fast im Zwei-Wochen-Takt, dass wir kaum den Nachrichten hinterherkommen, wie Modelle sich verbessern auf der einen Seite, aber auch wie sich der Ansatz der Modelle verändert, wie sie verändert werden und wie sie auch benutzt werden. Insbesondere sieht man das in letzter Zeit, dass wir von vorher sehr viel Training und Skalierung durch Training ausgegangen sind, dass die Modelle einfach mit mehr Trainingsdaten angereichert wurden und dadurch wurden sie besser. Das sehen wir, dass das mittlerweile ein wenig an die Decke stößt. Und man geht jetzt mittlerweile dahin über, dass man Modelle einfach mehr Zeit zum Nachdenken gibt und dadurch können sie bessere Ergebnisse produzieren. So wie wenn wir uns eine schwierige Fragestellung vornehmen, dass wir erstmal vielleicht uns hinsetzen und eine Stunde darüber nachdenken, welche Ergebnisse wir denn sehen oder welche Antworten wir auf eine Fragestellung sehen. Und genauso kann man das auch mit diesen Sprachmodellen machen, dass man anstatt ihnen mehr Trainingsdaten gibt, auch auf der anderen Seite mehr Zeit zum Nachdenken gibt. Und das sehen wir insbesondere auch bei den neuesten Modellen von OpenAI oder jetzt auch den Anthropic-Modellen, dass das der nächste größere technologische Fortschritt ist, den wir sehen. Und das zeigt sich auch bei Claude 3.7. Das ist jetzt noch ein Modell, welches auch mit mehr Trainingsdaten natürlich skaliert wurde. Und der große Vorteil oder der große Unterschied sehen wir eigentlich auch im Software Engineering. Das ist so ein Spezialfall für die Claude-Modelle. Claude 3.7 Sonnet schafft auf den Benchmarks eine Accuracy von 62% bis 70%, wohingegen das Vorgängermodell Claude 3.5 vielleicht nur 49% schafft. Und genauso sehen wir das Skalieren auch bei den OpenAI-Modellen. Da ist jetzt announced das Modell 4.5, was aktuell nur in einer sehr geschlossenen Preview zur Verfügung steht. Das heißt, wir können es selbst auch noch nicht testen. Aber bei dem Modell sagt man zum Beispiel nach, dass es gar nicht mal so viel besser in den Benchmarks ist, aber es fühlt sich viel lebendiger an, wenn wir damit sprechen. Das heißt, es sind ganz neue Arten, diese Modelle auch zu testen und zu schauen, wie gut sie denn sind, ob man eine lebendige Konversation mit diesen führen kann und wie gut die Antworten sind. Das heißt, das verändert sich so ein bisschen in den letzten Wochen mit GPT-4.5, Claude 3.7 oder auch den O-Modellen von OpenAI, die entsprechend in diesem Reasoning sehr viel Zeit natürlich dann haben, um Antworten zu geben und dadurch sehr gut zum Beispiel in mathematischen Fragestellungen sind. Dirk, wir beide haben das ja vorhin schon mal ausprobiert, mathematische Theoreme damit zu beweisen und das funktioniert exzellent, was vorher gar nicht möglich war.
Vielen Dank, Tim. Dieses mathematische Thema greife ich gleich mal auf. Wir haben hier den Dirk, der ist natürlich mit einer Professur in Mathematik ganz vorne in der ersten Reihe. Der Dirk ist lange, jahrelang im Banking, ist genau wie ich auch schon einer mit einem grauen Haaransatz, also auch Gen X. Und Dirk, du bist jetzt mit deinem ganzen Expertenwissen unterwegs. Du bist Experte für Risikomodelle. Du hörst jetzt, was eigentlich in Q1 2025 hier alles möglich ist, im Gegensatz jetzt zu Q4 24. Wie geht's dir denn damit, dass KI jetzt so mächtig geworden ist in dem letzten Quartal?
Grundsätzlich bin ich extrem fasziniert von dem, was gerade passiert. Also ich glaube, wir kommen, Tim, du hast vorhin so schön gesagt, wir kommen aus dem Staunen gerade nicht raus. Und ich glaube, so geht es allen, die jetzt weltweit verfolgen, was hier gerade passiert. Ich sag mal, die extrem krassen Fortentwicklungen der Modellfähigkeiten überstürzen sich beinahe schon. Ja, deswegen hast du jetzt auch eine gute Zeitfrequenz gewählt. Also jetzt nicht so im Vergleich zu letztem Jahr, sondern im Vergleich zum Q4 2024. Ja, jetzt sind wir gerade mitten von Q1 25 und schon ist wieder so dermaßen viel passiert. Ja, mir geht's also grundsätzlich so, dass ich extrem fasziniert bin und gleichzeitig ist es eben auch Teil meines Jobs als Berater bei der MSG for Banking, darüber nachzudenken, wie kann man jetzt die leistungsfähigsten Modelle, die wir jetzt gerade sehen, eben in der Bankenlandschaft, im Banking generell einsetzen, für was auch immer. Also zuerst ist zu identifizieren, was kann durch KI unterstützt werden, was kann mittels der Fähigkeiten der Modelle womöglich jetzt aus der Menschenhand in die Modellhand überführt werden und wie gut kann es funktionieren, ja? Und das ist natürlich fast eine Goldgräberstimmung, ja? Also wir müssen jetzt verstehen und die Banken, genauso wie andere Branchen auch, müssen jetzt ihre kompletten Organisationen und ihre Prozesse, ihre Abläufe, ihre Skillsets, ihre Mannschaftsgrößen und so weiter dahingehend durchleuchten, was kann jetzt schon und was wird wohl, ich sag mal, im Q4 25 und dann im Q1 26 von den Modellen geleistet werden können. Und das, also die Indizien dafür, dass da ganz extrem viel Disruption ansteht, sind immens, ja. Ich kann nur sagen, ich bin völlig geflasht. Der Mathematiker in mir oder der Problemlöser in mir kann kaum an sich halten, ja, um hier zu, wir werden nachher auch drüber sprechen, wirkliche Use Cases ganz konkret heraus zu identifizieren in den Banken, womit man auch mich letztlich abschaffen könnte.
Wenn du jetzt an die Banken denkst, wo würdest du da als erstes, ich sag mal, die größte Chance sehen, wo du sagst, na, da sind vielleicht die Low-Hanging Fruits oder ich sag mal, das, wenn du jetzt direkt morgen loslegen könntest, wo würdest du als erstes hingehen?
Noch im Q4, noch bis Weihnachten 24, hätte ich mit vollster Überzeugung gesagt, ey, cool bleiben, da ist noch gar nicht so viel Potenzial, weil die Sprachmodelle, wie der Name sagt, können erstmal gut mit Sprache umgehen. Ja, sie sind nicht messerscharf im logischen Denken. Sie sind nicht messerscharf im Abgleichen zwischen Vorgaben und Umsetzung, sondern sie können erstmal gut sprechen. Ja, also die, ich sag mal, man kann so ein bisschen persiflieren, der nicht auf den Mund gefallene Junior-Berater, der konnte bis Q4 24 ganz gut ersetzt werden oder zumindest unterstützt werden durch die Modelle. Jetzt mit Claude 3.7 und den Modellen, die ihr gerade angesprochen habt, Tim, sind wir an einem ganz anderen Level. Jetzt haben wir die Reasoning-Modelle, also Modelle, die wirklich nachvollziehbar niederschreiben. Wir als Mathematiker, meine Studenten sagen immer, ich brauche von euch den Rechenweg. Die können den Rechenweg, also den Denkweg aufschreiben, nachvollziehbar machen. Damit aber auch kontrollierbar machen und sich auch selbst kontrollieren dahingehend. Das heißt, die Argumentationsstärke ist jetzt nicht nur, ich bin nicht auf den Mund gefallen, sondern ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Und durch diesen Move in dieses, also nicht nur Next Level, dieses ganz andere Level, wo wir jetzt sind und was sich jetzt andeutet, ist sehr, sehr, sehr viel mehr Potenzial im Blick auf Unterstützungsmöglichkeiten durch Modelle in den klassischen Bankaufgaben, die ein Mitarbeitender managen muss, hinkriegen muss. Und ja, auch Richtung Strategie und Ausrichtung und Aufbau einer Bank ist, glaube ich, jetzt wirklich der Sky the Limit so ein bisschen, ja. Ganz konkret komme ich ja aus dem, ist mein Themenfeld das Risikocontrolling beziehungsweise das quantitative Risikomanagement. Das ist das Kernbusiness-Ding einer Bank. Wenn die Bank das gut kann, ja, hat sie, ist sie also deutlich besser als die, die es nicht können. Und naja, da geht es eben darum, diese Risikomodelle, also zu verstehen, wo steckt Risiko, in welcher Höhe steckt Risiko in meinem Kreditportfolio, in meinem Anlagenportfolio, was auch immer ich an Geschäftsmodellen so da draußen, wo ich da engagiert bin. Das zu verstehen ist eben das Herzstück einer Bank und da sind extrem tiefe Expertenskills nötig, um diese Modelle erstmal zu entwickeln, dann aber auch am Leben zu halten, laufend zu validieren, laufend zu überprüfen, dann auch der Bankenaufsicht standzuhalten, die ja diese Modelle auch immer wieder verbessern möchte, beziehungsweise beanstandet. Und dieses Skillset besteht extrem darin, eben diese Modelle zum einen intellektuell zu durchdringen und zum anderen eben genug Erfahrung dabei zu haben, um zu wissen, naja, ich sag mal, wie aufsichtliche Prüfungspraxis aussieht, wie eben typische Kernherausforderungen aussehen. Und all das sehe ich jetzt durch die Reasoning-Fähigkeit, also wirklich im Bereich des greifbar Möglichen, ja, dass das hier durch Modelle unterstützt wird. Und das ist extrem faszinierend. Also um es noch konkreter zu sagen, was ich sehr viel mache, ist tatsächlich Unterstützung von internen Revisionen. Ja, interne Revisionen sind ja in der Bank das Organ quasi der Selbstregulierung, um zu schauen, ob das Haus das ordentlich macht im Sinne der regulatorischen Compliance, im Sinne der ordnungsgemäßen Geschäftsführung und so weiter. Da gibt es ja viele Aspekte, nach denen Revisionen eben das Geschäftsmodell und auch die wirklich Prozesse bis ins Kleinste überprüfen müssen. Und naja, und das konnte man einfach bisher nur mit Schweiß, Skillset und viel Erfahrung leisten. Also zumindest da, wo die Anwendungen vom Peak her so waren, dass man da eben nicht mit 2 Jahren Berufserfahrung ja der Sache beikam. Und auch das sehe ich jetzt extrem anders. Wir haben schon Tests gemacht vorhin, Tim. Ja, also ich habe ein paar so Gretchenfragen, mit denen ich jetzt, wir haben jetzt mit O3 vorhin gearbeitet, glaube ich, ne, mit Deep Research. Also einfach nachvollziehen zu können oder vom Modell offenlegen zu können, warum hast du jetzt folgenden Schluss gezogen? Auf Basis welcher Regulatorik zum Beispiel, auf Basis welcher Kerninformationen, verschaffen wir dann nachher auch einen Audit Trail. Also alles, was mit Dokumentationspflichten zu tun hat. Ich kann es aufschreiben, ich kann es abspeichern und sagen, ja, gut, ich als Mensch bin ich noch nicht ganz aus dem Loop, ja, weil ich muss ja immer noch nachprüfen können und das sollte ich auch tun, ob das Modell das Richtige macht. Aber naja, dadurch wird eben Expertentum noch stärker kondensiert auf letztlich die QS-Aufgabe und gleichzeitig einfach die Performance extrem nach oben getrieben.
Ja, danke Dirk. Und jetzt bin ich natürlich, Fabian, genau wie du, Wirtschaftsinformatiker. Jetzt haben wir gerade gehört, die Modelle sind super im Reasoning, im Denken, Nachdenken, im vielleicht auch irgendwie selbst Testfälle erdenken. Jetzt, wenn wir mal auf das Thema IT im Banking gucken, da haben wir ja ganz viel Banken, die eigentlich short mit Personal sind. Ja, also keiner hat irgendwie, alle sagen immer, ja, unsere IT, bis die mal was schafft, die sind ja alle voll mit Aufträgen bis ins nächste Jahr und frühestens, wenn man eine Innovation gehoben wird, das dauert ewig. Und jetzt haben wir natürlich irgendwie KI als Game Changer. Wie setzt du denn jetzt zum Beispiel als Generation Z, als Youngster hier in der Gruppe, wie setzt du denn jetzt eigentlich KI ein für das ganze Thema Coding und Testing? Und siehst du das da auch als Game Changer? Hat sich da auch was bewegt?
Es ist eigentlich ganz ähnlich, Jens, wie du es jetzt gerade, Dirk, beschrieben hast. Die KI wird als Werkzeug benutzt, um den eigentlichen Entwicklungsprozess, wie wir uns auch im Team haben, zu stützen. Also ich fand das ganz bemerkenswert, was du gerade gesagt hast, Dirk. Das eigentliche Modell, ein PD oder LGD-Modell, bleibt erstmal ein statistisches Modell und alles drumherum, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird dann durch künstliche Intelligenz, vor allem generative Modelle, gestützt. Lustigerweise sehen wir das in ganz vielen Prozessen, so auch im Coding. Also bei uns zum Beispiel haben wir eigentlich 2 Dinge, die wir machen bei uns im Team, aber das empfehlen wir auch Banken, einmal einen persönlichen Assistenten zu haben. Das geht über einen GitHub-Copiloten hinaus, also über eine Code-Completion hinaus. Das heißt, der Entwickler hat quasi einen Assistenten, der ihm Vorschläge gibt, wie er ihn jetzt am besten Quellcode baut und auch wie er den dann verbessert, sodass dann weniger Sicherheitslücken zum Beispiel entstehen. Aber man kann das auch noch weiterdenken, zum Beispiel in die Qualitätssicherung, die Dokumentation, Dirk, die du gerade jetzt bei einer ganz anderen Ecke einer Bank angesprochen hast, sodass man wirklich ganz klar sieht, wieso eine Entwicklung stattgefunden hat, was die Änderungen sind und welchen Vorteil es am Ende hat. Aber das haben wir jetzt letztes Jahr bei einem großen Schweizer Kernbankensystemhersteller gebaut. Man kann auch überlegen, das größer aufzubauen und zum Beispiel Quellcode-Migration durch KI zu unterstützen. Das ist dann sehr komplex und das ist dann keine Low-Hanging-Fruit, wie du sie gerade gesagt hast, Jens. Wirklich ein großes Projekt. Wir haben das an der Stelle gemacht, wo wir dann von der einen Programmiersprache in die andere gewechselt sind. An erster Stelle, das ist wahrscheinlich der leichtere Case, aber dann haben wir es kombiniert damit, dass sich auch die Architektur dieses Programms, dieser Anwendung verändert hat, sodass wir da dann eben in mehreren Schritten KI-gestützt Vorschläge machen konnten, wie man dann einzelne Klassen, einzelne Strukturen des vorherigen Software transformieren kann in einen neuen Software-Stack. Aber auch da, und das zieht sich, glaube ich, durch all diese Themen durch, die wir hier jetzt sehen, ist klar, am Ende ist es eine Unterstützung. Also die KI gibt einem in der Programmierung einen Vorschlag, wie eine Klasse oder Methode aussehen kann, worauf zu achten ist. Und dann muss der Entwickler, die Entwicklerin darauf achten und das am Ende bei sich einbauen. Also um es kurz zu machen, künstliche Intelligenz kann bei der Entwicklung sehr wohl, sehr gut helfen. In der Architektur einer Software, also eigentlich wie es bei einem Haus ist, zu gucken, wie muss das gebaut werden, wie sind die Abhängigkeiten innerhalb einer Software. Da werden wir weiterhin Seniore-Kollegen brauchen. Aber das ist ja ein Problem, was wir wahrscheinlich hier heute auch noch diskutieren werden. Die Frage, wenn dann nur noch Seniore-Kollegen gebraucht werden, du hast das gerade gesagt, Dirk, nicht den Juniorenberater könnte man vielleicht abschaffen. Wer weiß, wie das mit mir wäre jetzt in 5 Jahren. genauso ist es dort auch, nicht? Eigentlich braucht man den Architekten und der Juniore-Entwickler kriegt KI an die Hand.
Dankeschön. Wo ich die jetzt schon gerade dran habe, würde ich hier gerne noch eine andere Frage stellen. Und zwar, jetzt sehen wir natürlich die ganzen Hyperscaler, die Modelle werden immer größer. Jetzt erste News, dass die Hyperscaler riesen Rechenzentrum hinstellen. Google will sich ein eigenes Atomkraftwerk daneben stellen. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, was da gerade passiert aus unserer Sicht jetzt, wo Deutschland natürlich irgendwie die Atomkraft gerade abgeschaltet hat. Du bist Generation Z. Ich nenne es jetzt mal die Klimaaktivisten-Generation, mehr oder weniger. Du bist ja natürlich jetzt kein Klimakleber, aber ich stecke dich jetzt mal in die Schublade. Du bist halt auch aus der Gen Z jetzt mal hier. Wie siehst du denn das mit dem ganzen KI-Modell, dem ganzen Stromverbrauch, dem ganzen Wachstum, wie das da alles losgeht? Meinst du, das endet irgendwann mal oder geht das weiter exponentiell nach oben? Wie ist denn da deine Einschätzung?
Na klar, man muss den Einsatz von KI natürlich auch gesellschaftlich denken, nicht? Das teilen, glaube ich, viele Menschen in meinem Alter, dass man nicht nur eine Technologie der Technologie halber benutzt oder um mehr Kohle zu verdienen oder Jobs abzubauen. Nein, man muss sich auch überlegen, wie ergibt das irgendwie Sinn gesellschaftlich? Und ein Thema, was wir bei Banken oft hören, ist die Frage nach Fachkräften. Das ist ein Thema, wo man dann so eine Verantwortung sieht. Und da werdet ihr sicher aus eurer Generation auch nochmal eine Perspektive drauf haben. Aber hinsichtlich ESG, Klimaneutralität und auch Nachhaltigkeit ist das ein Riesenproblem. Also ich glaube 2030, wenn ich mich recht erinnere, sollen 5% des europäischen Energieverbrauchs durch Hyperscaler und das Training von großen Sprachmodellen passieren. Und da ist schon die Frage, wie fängst du das auf? Meine Antwort darauf ist, man muss mal gucken, ob sich dieser Trend tatsächlich weiterentwickelt. Tim, du hattest jetzt, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt, dass die Modelle nicht zwingend immer größer werden, jetzt mit Sonne. Wir haben andere Beispiele, war jetzt gerade in der Presse, das hat, glaube ich, jeder hier verfolgt, auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das R1-Modell. Und diese Modelle haben eine ganz andere Architektur. Es wird nicht immer nur mehr Rechenpower raufgekippt, so wie du es gesagt hattest, Tim, sondern wir werden immer kleiner und wir kommen auch immer mehr zu Expertensystemen. Also, ich glaube, wir hatten da in der Pause drüber gesprochen, Jens, bei R1 zum Beispiel, was ist ja ein chinesisches Modell, auch das wieder eine ethische Frage, haben wir eigentlich 12 Expertensysteme und je nachdem, was für eine Frage so kommt, wird eins der Expertensysteme angesprochen. Dadurch werden wir immer effizienter. Also meine Hoffnung ist, dass wir mit der Entwicklung dieser Modellarchitektur gemeinsam mit der grünen Transformation, die wir ja eh richtigerweise vorantreiben, dort dann einen guten Punkt finden. Aber klar, es ist am Ende des Tages ein Spannungsfeld.
Ja, danke schön für deine Einschätzung dazu. Tim, an dich habe ich auch nochmal eine Frage. Wir sehen jetzt natürlich gerade in den neuesten News bröckelt ja so ein bisschen die Zuverlässigkeit unseres großen Partners Amerika. Jetzt, wenn wir mal auf unsere ganze Infrastruktur gucken, wir haben hier alle iPads und Apple Notebooks liegen. Wir haben Betriebssysteme von Microsoft, nutzen alle Office 365. Wir nutzen die Cloud, AWS, Google. Die ganzen Hyperscaler, sage ich mal, bringen uns eigentlich die Infrastruktur oder stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Die großen Sprachmodelle kommen auch eher aus Amerika. Und der I-Punkt ist dann noch Elon Musk mit seinem Starlink-System, der die ganze Kommunikation verwaltet, ja, im nächsten Schritt. Wie schätzt du denn das ein? Was gibt's denn für Möglichkeiten? Wir haben ja Banken, die oft auch sagen, wir wollen gar nichts aus irgendeiner Cloud, wir wollen bei uns selbst gehostete Modelle. Wie schätzen denn unsere Kunden das ein, diese ganze neuen Herausforderungen?
Ich glaube gar nicht mal, dass das so neue Herausforderungen sind. Ich glaube, bis vor 2 Jahren haben wir immer noch relativ stark über den Patriot Act gesprochen und da sind die Bedenken nicht neu für uns. Die bleiben weiterhin und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist einfach neu aufgemacht dadurch. Wie sich das entwickelt in der aktuellen volatilen Phase, mag ich gar nicht zu bewerten. Was wir aber sehen, ist, dass die Technologie sich weiterentwickelt und dadurch auch uns Möglichkeiten schafft, außerhalb von Hyperscaler, Infrastruktur, solche Fähigkeiten, solche Modelle laufen zu lassen. Also insbesondere jetzt jüngst das Microsoft V4 Modell. Das ist ein multimodales Modell. Das heißt, es kann auch Bilder verarbeiten, welches auf der gleichen Ebene wie ein GPT-4o ist in der Fähigkeit. Und dieses Modell hat wesentlich weniger Parameter, ist viel kleiner und das kann ich auf einer eigenen Hardware laufen lassen bei mir zu Hause im Keller. Und das kann auch eine Bank relativ leicht mit wenig Aufwand bei sich deployen und mit diesem Modell Anwendungsfälle verproben oder Anwendungsfälle auch in Produktion setzen. Und wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre anschauen und das in die Zukunft projizieren, dann wird das weiterhin so sein, dass wir natürlich immer die großen Hyperscaler, die großen Modellhersteller, wie jetzt ein OpenAI, immer wieder die Decke nach oben schrauben und schauen, was eigentlich möglich ist mit dieser Technologie. Und kurze Zeit später kommt eigentlich Open Source oder kommt ein Meta-Konzern mit deren Open Source Bestrebungen an und schaffen eine ähnliche Leistung dieser großen Sprachmodelle mit wesentlich weniger Rechenintensität im Training, aber dann auch weniger Rechenintensität im in der Inferenz, also in dem Generieren dann, wenn wir das nutzen. Das haben wir jetzt gesehen bei DeepSeek. DeepSeek, natürlich gab es da eine kontroverse Diskussion, wie viel der Effizienz sie tatsächlich geschafft haben oder nicht. Man sieht aber doch, dass da ein wesentlicher Fortschritt auch da ist. Und das ist vorher das O1-Modell gewesen, das Top-Notch-Modell von OpenAI. Und das wurde relativ schnell wesentlich effizienter und das quasi Open Source zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich glaube, dass wenn wir das weiter projizieren, diese Entwicklung da bleibt. Natürlich, wenn man vorne mitspielen will, braucht man viel Hardware, braucht man viel Einsatz. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob man das mit einem Hyperscaler oder vielleicht mit einem europäischen Superscaler umsetzen möchte.
Ich würde mal, Dirk, an dich weitergeben. Du bist ja aus dem ganzen Thema Risiko. Wie würdest du denn das einschätzen, also aus Sicht jetzt einer Bank? Was müsste man denn einer Bank fest oder vorschlagen? Wäre dann so ein hybrider Ansatz, nimm irgendwie Research-Themen vielleicht, eher Hyperscaler-Modelle, was sowieso frei verfügbar ist und für deinen eigenen Spezialcontent dann doch vielleicht irgendwie selbst gehostete Modelle oder so? Wie siehst du denn das Thema?
Ich bin da selbst persönlich hin und her gerissen, weil ich bin, glaube ich, ein sehr schneller und sehr naiver Adopter von allem, was mir irgendwie über den Ozean geworfen wird. Ja, also ich bin da schneller dabei, als ich gucken kann. Danach denke ich dann auch, ist das jetzt so klug? Und jetzt natürlich, die Anzeichen sind jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahrzehnten ganz neu. Da müssen wir alle in Europa damit umgehen, in Deutschland vor allem. Amerika ist irgendwie anders, hat einen anderen Plan, fühlt sich alles anders an. Deswegen, den richtigen Plan habe ich noch nicht für die Banken, aber ich bin absolut überzeugt, dass Banken Lösungen brauchen, nicht nur die Banken, auch alle anderen Schlüsselindustrien in Deutschland Lösungen brauchen, sich IT-technisch und mit den, also alles, was jetzt eben zum Thema LLM und KI gehört, auf sich selbst zu besinnen. Ich würde gerne an dich, Tim, dazu nochmal eine Frage stellen, weil ich fand es jetzt ganz interessant, so wie du es gerade dargestellt hast, klang es für mich fast verhalten optimistisch, dass es durchaus denkbar ist, dass Europa jetzt, also man hat ja durchaus den Eindruck, Europa hat jetzt komplett den Anschluss verloren. Also China hat jetzt so ein bisschen die Hoffnung wieder aufflammen lassen, dass nicht nur USA ist, die Atomkraftwerke bauen und entsprechende Milliardenprojekte jetzt starten, um den Vorsprung auszubauen, sondern dass vielleicht auch die Hoffnung besteht, dass wir als Europa zumindest Schritt halten oder sogar an gewissen Stellen, ich nehme jetzt mal irgendein Expertenthema, womöglich doch da zumindest mit vorne mitreiten, ja. Siehst du das so oder siehst du es kritisch und sagst, naja, wir sind eigentlich jetzt nur noch diejenigen, die dann hoffen dürfen, dass Open-Source-Modelle da sind, die wir halt bei uns zwar betreiben, aber trainieren können wir sie nicht?
Also trainieren können wir Modelle, auch kleinere Modelle. Ich meine, wir haben mit dem französischen Player Mistral einen großen Konkurrenten, der sich in eine gewisse Nische auch reingesetzt hat, auch ein europäisches Modell zu bauen und das auch sehr erfolgreich tut. Also wir nutzen und haben in der Vergangenheit auch die Mistral-Modelle verwendet, also so ein Mixtral zum Beispiel, 8 Milliarden Parametern, das hatten wir verwendet. Das probieren wir regelmäßig aus und stellen fest, dass wir durchaus da eine Rolle spielen, auch wenn es jetzt nicht die Rolle des Vorreiters ist, der die größten Modelle mit dem größten Investment baut. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht tun, weil wir eben dadurch, dass wir so ein, naja, vielleicht Late Follower sind, uns da unsere eigene Position schaffen, ohne den wissenschaftlichen Breakthrough an der Stelle auch mitzugehen. Ich glaube, das wird eine große gesellschaftliche Aufgabe, weil die Fähigkeit dieser Modelle halt mittlerweile so weit geht, dass wir in vielen Bereichen sehen, dass sie große Teile der Wertschöpfung, die wir vorher manuell vielleicht gemacht haben, von einer Maschine gemacht wird. Sam Altman hat das so schön gesagt, er kann sich da verschiedene Modelle vorstellen, um da auch etwas zurückzugeben und dieses gesellschaftliche Problem, was es da aufmacht, auch zu anzugehen, zum Beispiel ein Compute-Budget, dass jeder Bürger einer Gesellschaft ein bestimmtes Budget für jetzt, was weiß ich, so ein Open-AI-Modell oder auch andere Modelle bekommt, um das eben für Wertschöpfung zu nutzen. Dass es nämlich nicht so konzentriert ist, wie wir es ja aktuell sehen, sondern jedem auch zur Verfügung steht. Und das ist insbesondere eine Frage, wenn wir sehen, wie viel mehr Rechenpower auch reingesteckt werden muss, damit diese Modelle zum Laufen gebracht werden. Auch die ganz großen Modelle. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber so ein DeepSeek oder ein O1-Modell brauchen 8 A100 oder H100 Grafikkarten mit entsprechend 80 GB Grafikkartenspeicher. Also da kommen wir auf Summen, die am Ende laufen müssen, eine Hardware, die kann ich mir jetzt persönlich oder möchte ich mir jetzt nicht in den Keller stellen, weil vielleicht sind sie in 2 Jahren auch wieder out. Ich glaube, das wird eine große gesellschaftliche Frage, aber ich glaube, wir können in Europa da durchaus eine Rolle mitspielen.
Aber eine Hoffnung, nur um das nochmal herauszuarbeiten, was ich vorhin rausgehört habe, eine Hoffnung könnte ja auch darin liegen, dass wir jetzt ja hier eine neue Technik entdeckt haben. Ich meine, das Thema LLMs gibt's ja schon seit Jahrzehnten, aber dass wir jetzt durch, ich sag mal, die Self-Attention und Co., was letztlich ChatGPT zum ersten Mal wirklich in die Welt gebracht hat, dass wir jetzt hier so einen Quantensprung gemacht haben, dass sich hier natürlich jetzt auch viele Forschungsprojekte und viel, ich sag einfach mal, Intelligenz auch aus Europa hoffentlich jetzt darauf stürzt um hier auch Verbesserungen, die du ja schon hast durchklingen lassen, dass man modellstrukturell einfach durch die Architektur des Modells sich dann auch den Trainingsaufwand vielleicht reduzierter halten kann und so weiter. Also ich habe momentan das Gefühl, man hat jetzt einmal gestartet, die Rakete ist jetzt einmal geflogen, aber man kann sie, glaube ich, optimieren. Ja, und da können die Europäer ja auch eine Rolle spielen.
Richtig, aber um das aufzugreifen, es ist das Werkzeug, was wir haben. Die Rakete, die ist jetzt vielleicht da, aber wir müssen einsteigen und vielleicht zum Mond oder zum Mars fliegen. Und das können wir in Europa tun, indem wir die Modelle einsetzen, indem wir die Modelle für Wertschöpfung einsetzen, sodass Organisationen damit ihre Prozesse effizienter gestalten können oder neue Geschäftsmodelle aufmachen können. Und da können wir unsere Fähigkeiten, unsere Datenschätze auch verwenden, um diese Modelle zu verwenden. Ich glaube, die Modelle an sich sind die Rotform, aber das zu nutzen, das Werkzeug zu benutzen, um Wertschöpfung zu betreiben, das ist eigentlich das, was wir schaffen müssen, die Wertschöpfung von uns.
Was man uns ja oft vorwirft, Tim, ist, dass wir hier in Europa und auch in Deutschland in der Forschung, Dirk, wo du bist, ja enorm stark sind, aber vielleicht in der Implementierung dieser Technologie, was du gerade genannt hast, ziemlich langsam sind. Und du sagtest gerade Late Follower, ja? Wir wären Late Follower. Mein Eindruck ist, wenn wir bei Banken sind genau das. Vielleicht müssen sie auch nicht First Mover sein von ihrem Geschäftsmodell, aber Late Follower muss auch gut gemacht sein. Und ich glaube, all diese Diskussionen, die wir hier gerade haben, um Cloud, ich sehe das ja auf der Produktseite, wenn wir dann Schutzbedarfsfeststellungen machen und dann all diese Compliance-Themen abrattern, sind enorm wichtig, aber vielleicht blockieren sie uns auch hin und wieder. Und da Jens, vielleicht kann ich dich die Frage stellen. Wir beraten ja Banken hinsichtlich KI-Strategie. Und all das sind strategische Fragen, nicht? Die am Anfang einmal geklärt werden müssen. Was wäre so dein Rat? Kann man das überhaupt so pauschal sagen für eine Bank? Wie sie sich in der KI-Strategie auch hinsichtlich der Cloud und der Abhängigkeiten, die wir gerade diskutiert haben, aufstellen sollten?
Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Da kommt es natürlich auf die Größe der Bank an, auf die Möglichkeiten, auch auf die Möglichkeiten der IT. Also wenn ich jetzt natürlich eine kleine Bank habe mit wenig Infrastruktur im Haus, kann ich nicht mal eben so ein Kubernetes-Cluster mir hinstellen mit, wie Tim gerade sagt, irgendwie 100 Grafikkarten, kostet glaube ich eine so 15.000 Euro. Wir haben ja eben 150.000 Invest, dann muss das Ganze auch noch irgendjemand administrieren können. Da kommt eine spezielle Software von Nvidia drauf, um das Ganze überhaupt zu managen. Also da braucht man auch wirklich Experten an dem Haus. Deshalb, wenn ich jetzt aus Banksicht schauen würde, würde ich sicherlich so diese ganzen Themen Research, wo ich so und so im Internet unterwegs bin, die würde ich möglichst durch günstige KI-Scraper, also würde ich Scraping oder Crawler, also KI, also Crawler, Webcrawler nutzen, die mir die Daten aufbereiten und würde das alles im günstigen Cloud-Modell bei irgendeinem Hyperscaler laufen lassen, weil es sowieso frei verfügbares Know-how ist. Aber dann gibt es vielleicht auch in der Bank sowas wie, ja, irgendwie, ich chatte mit meiner Regulatorik, mal ehrlich, die ist ja für alle gleich. Also wenn ich jetzt eine aktuelle DORA habe oder eine EBA-Guideline, die haben ja alle Banken. Also was ist denn da jetzt das große Geheimnis dran? Das würde ich mir natürlich auch irgendwie auf dem Standard, wir haben so ein Data Lake zum Beispiel für DocChat, wo ich dann einfach solche regulatorischen Dokumente perfekt aufbereite, so dass ein Experte wirklich im Sparring mit den Dokumenten ist. Sowas würde ich halt auch auf jeden Fall günstig vom Hyperscaler nehmen mit einer Standard LLM, irgendwie ist jetzt so ein O1 drangegangen oder noch vielleicht ein altes GPT-4. Das reicht vollkommen. Und dann kommt es aber vielleicht auch darauf an, wenn ich jetzt irgendwelche Differenzierungsmerkmale habe, also vielleicht gerade jetzt auch in Märkten, wo Geschwindigkeit gefragt ist, wie an der Börse. Wenn ich jetzt einen Börsenplatz hätte und habe da irgendwie einen Informationsvorsprung gegenüber wem anders, da würde ich natürlich mir vielleicht lieber ein eigenes Modell trainieren. Also da würde ich auch auf dich, Fabian, nochmal übergeben. Vielleicht auch mal für unsere Zuhörer. Du bist ja Machine Learning-Experte. Wo eigentlich der große Unterschied ist zwischen kleinen, selbsttrainierten Machine Learning-Modellen und eigentlich diesen großen, ich nenne es mal Flugzeugträger-LLM-Modellen, riesengroße Modelle. Wo ist da eigentlich der konkrete Unterschied? Vielleicht auch mal das einfach für unsere Zuhörer erklärt.
Die Entscheidung ist echt super wichtig, Jens, weil mein Eindruck ist, in den letzten 2-3 Jahren sprechen alle über KI, aber in echt meinen sie nur vortrainierte Modelle, also generative Sprachmodelle, über die wir hier jetzt ja auch im Gros gesprochen haben. Also ChatGPT, die Modelle von AWS und so weiter und so fort. Diese können gut Sprache, das heißt, sie sind sehr generalistisch aufgestellt und sehr groß. Das können nur große Hyperscaler oder spezialisierte Anbieter. Eine Bank wird ein solches Modell nicht hinstellen. Aber sie nutzen die Fähigkeit dieser großen Modelle, zum Beispiel im Verständnis von Sprache. Wir hatten jetzt 1000 Beispiele schon von dir, Dirk, von dir, Jens. Spezialisierte Modelle sind dann statistische Modelle, die Bank selbst trainiert. Also zum Beispiel, um ein ganz konkretes Beispiel zu machen, im Thema Fraud können statistische Modelle trainiert werden, die Fraud im Zahlungsverkehr erkennen zum Beispiel. Also wenn du von mir eine Überweisung forderst, dann weiß die Bank vielleicht durch manche statistischen Ausprägungen, dass du mich übers Ohr hauen möchtest. sodass sie mich warnen kann und ich die Überweisung an dich nicht tätige. Das ist jetzt aktuell vor allem im Kontext von Instant Payments. Ich glaube, das ist dann im Oktober, ist das dann Pflicht. Wirklich wichtig, weil Banken hohe Kosten haben, dadurch, dass sie im Zweifel viele falsche Fraud-Meldungen ausspielen und diese dann manuell bearbeiten müssen. Aber dort sind eigentlich zwei Dinge entscheidend. Erstens, die Banken haben genug Daten dafür. Das heißt, sie haben viele Transaktionsdaten, ist ja klar, bei einer klassischen Consumerbank zum Beispiel. Und an zweiter Stelle, diese Daten sind auch sehr gut strukturiert, sodass man darauf dann auch ein klassisches Machine Learning Modell trainieren kann. Und wenn ich noch eine letzte Sache dazu beitragen kann, wichtig, wenn man solche klassischen Machine Learning Modelle trainiert, das sind immer spitze Cases, auch drüber nachzudenken, wie man diese Modelle aktuell hält. Das ist anders bei generalistischen Modellen, denn die werden ja immer wieder neu zugeliefert.
Also Thema Nachtrainieren, MLOps quasi als Stichwort. In dem Zuge würde ich unseren ersten Podcast heute beenden. Ich hoffe, die Zuhörer hatten Spaß, uns zuzuhören. Ich danke euch natürlich hier fürs Dabeisein und wird den heutigen Tag hier mit dem Podcast beenden. Alle weiteren Infos gibt es sonst auch in den Shownotes, News, irgendwelche Links, alles, was wir sonst so zusammenstellen. Und in dem Fall allen einen schönen Abend.
Vielen Dank, Jens. Ich freue mich aufs nächste Mal.